20.
Zweites bis drittes Jahrhundert nach Christus. Der Kopf einer Geniusstatue. Römischer Schutzgeist, engelsgleich. Ursprünglich verstand man in der römischen Religion unter einem Genius einen Ahnengeist, der über seine Nachkommen wachte. Später sah man in ihm einen persönlichen Schutzgeist, dem man opferte und von dem man sich Hilfe und Inspiration in schwierigen Lebenssituationen erhoffte. So wurde der Genius allmählich zum unmittelbaren Schutzpatron eines Mannes, zum Ausdruck seiner Persönlichkeit und seiner Schicksalsbestimmung. Genien waren übrigens wirklich nur den Männern vorbehalten, Frauen sahen sich statt von Genien von der vieldimensionalen Göttin Juno beschirmt. Die Römer waren davon überzeugt, dass jeder Mann einen Genius besaß und dass dieser seinen Charakter und insbesondere die ihm innewohnende Zeugungskraft repräsentierte. Der Genius trug Verantwortung für die Geburt seines Besitzers, er wurde mit ihm geboren und er beschützte ihn nach der Geburt für den Rest seines Lebens. Mit dem Tod des Besitzers erlosch auch der Genius. Das Fest des Genius wurde am Geburtstag seines Besitzers begangen, Sklaven und Hausangestellte verehrten ebenfalls den Genius des Hausherrn und leisteten ihren Schwur auf ihn. Während der römischen Kaiserzeit wurde der Genius des regierenden Kaisers als Genius Augusti bezeichnet, auch auf ihn wurde geschworen. Damit galt der Eid auf den Kaiser also eigentlich nicht seiner Person, sondern seinem göttlichen Genius, weshalb der Meineid auch ein religiöses Verbrechen darstellte. Als Wirkungsprinzip aufgefasst, konnten Genien auch die Schutzherrschaft für Kollektive übernehmen, aber auch für Städte oder Provinzen. Dargestellt wurden Genien zumeist mit nacktem Oberkörper, in den Händen Füllhorn und Opferschale. Auf dem Kopf trugen sie oft eine Mauerkrone, vielleicht als Symbol des zu schützenden Hauses und seines Herrn bzw. der schutzbefohlenen Stadt. Trotz mancher Wandlungen und der Konkurrenz durch andere Kulte blieb der Genius ein waches Element der römischen Religion. Dieser Kult bestand im Wesentlichen im Opfern von Kuchen, Wein und Blumen. Hunderte von Weihesteinen und Inschriften an die unterschiedlichsten Genien haben die Zeiten überdauert. Und wenn man als Römer gerade nicht wusste, wie der Genius hieß, an den man sich mit seinem Opfer oder seiner Bitte wenden wollte oder welcher Genius an einem bestimmten Ort residierte, dann konnte man die Formel Genio Huius Loci verwenden und so sein Anliegen einfach an den Genius dieses Ortes richten. Kaiser Theodosius, 379 bis 394 nach Christus, Kaiser des Oströmischen Reiches, musste im Jahr 392 die Verehrung von Hausgöttern, zu denen auch die Genien zählten, ausdrücklich verbieten. Offenbar war dieser Kult zu Theodosius' Zeit noch sehr lebendig. In der römischen Kunst werden Genien auch als geflügelte Wesen abgebildet und erinnern damit stark an christliche Engelsdarstellungen. Aber auch das Wort Genie in seinem ganzen Facettenreichtum leitet sich vom Genius ab, denn der Begriff konnotiert auch heute noch mit individueller, wenn auch nicht mehr ausschließlich männlicher, Wirkungsmacht und schöpferischer Kraft. Von unserem Genius hier, der bei einer Grabung im Jahr 2007 am Hof in der Wiener Innenstadt gefunden worden ist, ist lediglich der 12 cm hohe Kopf erhalten geblieben. Auch dieser trägt eine Mauerkrone. Er wird circa ins 3. Jahrhundert nach Christus datiert und bezeugt das religiöse Verständnis römischer Legionssoldaten, die Genien in Nischen der Kulträume ihrer Kasernenblöcke aufstellten. Das Legionslager, um das es sich dabei handelte, war Vindobona, eine Militärsiedlung und Zivilstadt am mittleren Donaulimes auf dem Gebiet eben der heutigen Bundeshauptstadt Wien. Als Donaulimes bezeichnet man den Teil der römischen Militärgrenze entlang der Donau. Diese Grenzbefestigung bestand aus zahlreichen Wachtürmen, Legionslagern und Kastellen. Aufgrund ihres versumpften und verästelten Ufers war die Donau ohnehin nur mit Schwierigkeiten zu überwinden und es brauchte am Donaulimes kein Grenzwall angelegt zu werden. Der Name Vindobona ist bereits ab dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert belegt und hat keltische Wurzeln. Die Siedlungsgeschichte Wiens reicht allerdings noch viel weiter zurück. Archäologische Funde belegen, dass das Wiener Becken ab der Jungsteinzeit kontinuierlich besiedelt war. Die begünstigte klimatische Lage und die fruchtbaren Böden Wiens boten den jungsteinzeitlichen Bauern gute Siedlungsmöglichkeiten. Funde aus der Kupferzeit wurden in Wien ebenso nachgewiesen wie Brandgräber aus der Bronze- und Siedlungsreste aus der Hallstattzeit. Im ersten Jahrhundert nach Christus wählten dann die Römer das Hochplateau als Bauplatz aus für ihr Militärlager mit der angeschlossenen Zivilstadt zur Sicherung der Nordgrenze des Imperium Romanum. Noch heute sind die Trassen der römischen Fernverkehrsstraßen im Stadtbild Wiens zu erkennen. Man schätzt, dass vom 2. bis in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts etwa 30.000 Menschen in und um Vindobona lebten. Ein buntes Völkergemisch aus Römern, keltischen Einheimischen und Zuwanderern aus allen Teilen des Reichs. Die rund 6.000 in Vindobona stationierten Soldaten hatten neben militärischen auch administrative Aufgaben. Außerdem waren sie als Handwerker tätig. Die Zeiten, in denen Frieden herrschte, dauerten länger als jene, in denen Kriege geführt wurden. Und so standen den Legionären in Vindobona auch eine Reihe von Freizeiteinrichtungen zur Verfügung, von Tavernen und Bädern bis hin zu Bordellen. Das Verwaltungszentrum der Provinz Pannonien befand sich zwar etwas weiter östlich in Carnuntum, doch Vindobona war als einer der ca. 30 Legionsstandorte im römischen Imperium durchaus bedeutsam. Es hatte maßgeblichen Anteil an der Verwaltung des gesamten Umlandes und entwickelte sich schon allein aufgrund seiner Bevölkerungszahl zu einem florierenden wirtschaftlichen Zentrum. Dies lag nicht zuletzt an der günstigen geografischen Lage Vindobonas zwischen Alpenostrand und Pannonischem Raum und an den Verkehrsachsen, die sich in Vindobona kreuzten, der Süd-Nord-Achse entlang des Alpenrands und der West-Ost-Achse entlang Alpenvorland und der Donau als Wasserweg. Die Zivilsiedlungen und das Legionslager Vindobona standen am Südufer der Donau, wo sich der Strom an seinen meandernden Armen mit dazwischen aufgeworfenen Schotterinseln leicht durchqueren ließ. Die Lagervorstadt und die Zivilstadt waren für die Versorgung mit Gebrauchsgegenständen und Lebensmitteln wichtig. Hier lebten auch die Familien der Soldaten. Kriegsereignisse, ein Hochwasser, dem große Teile des zentralen Siedlungsraumes zum Opfer fielen, sowie Verwaltungs- und Militärreformen am Ende des 3. und zu Beginn des 4. Jahrhunderts veranlassten die Bevölkerung zum Rückzug in die Befestigungsanlagen des Militärstützpunktes. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts wurde Vindobona dann endgültig von der römischen Armee aufgegeben und die dortigen Siedlungsspuren enden damit zur Zeit der Völkerwanderung. Vindobona versank bis zur Zeit der Babenberger in historischer Bedeutungslosigkeit. Ihr Genius hatte die Stadt offenbar, zumindest für ein paar Jahrhunderte, verlassen.